Müller, Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja!
Phrasenmäher, der Fußball-Podcast mit Henning Veit.
Ja, liebe Leute, diese fünf Worte von Marcel Reif aus dem Champions League-Finale 1997 zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin hat wohl jeder Fußballfan noch im Ohr. Wir wären aber nicht im Phrasenmäher, wenn wir so eine Vorlage nach 27 Jahren nicht nochmal neu verwandeln würden. Wir sprechen mit Marcel Reif heute nicht nur darüber, wie sich ein Telefonanschiss von Uli Hoeneß anhört. Wir haben Marcel, der 2013 die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen hat, seine legendäre Aussage auch nochmal in allerfeinstem Schweizerdeutsch neu kommentieren lassen. Und dabei fährt seine Stimme so richtig hoch.
5 Sekunden ist er auf dem Platz. 5 Sekunden. Ah, das ist ja wie ein Märchen. Die Gebrüder Grimm, die rotieren im Grab.
Viel Spaß in Teil 2 mit Marcel Reif. Wir sind immer noch im 15. Stock des Axel Springer Verlags in Berlin. Ich bin sehr froh, dass Marcel Reif mir gegenüber sitzt. Und wir haben anders als normalerweise eine Klassiker-Kategorie in der ersten Folge nicht gemacht und starten direkt jetzt damit. Herr Reif.
Was ihr über mich wissen solltet.
Ich bin ganz guter Koch, sagen zumindest meine Söhne. Wir haben mal eine Zeit lang einen reinen Männerhaushalt geführt und da musste ich ein paar Dinge lernen. Und Kochen gilt heute als eine meiner größten Stärken, wenn Sie meine jüngeren Söhne fragen. Die sind jetzt 21, 23 und da sind Rezepte weitergegangen. Und hin und wieder werde ich angerufen, so gegen 19 Uhr, wenn da wirklich der Topf schon brodelt. Sag mal, was war das doch mal? Was muss da noch rein? So. Also, ich habe eine kleine, aber feine Karte, die wurde aber hochgeschätzt und wird nach wie vor hochgeschätzt.
Womit begeistern Sie die Jungs am meisten?
Also, Höhepunkt ist Saltimbocca alla Romana mit der Masala-Soße und einem Risotto. Da würde ich sagen, da kann ich mich selbst in Mailand sehen lassen mit dem Risotto und Blattspinat, frischer Blattspinat. Aber legendär ist die Bolognese. Die habe ich aber schon als 19-jähriger Student. Kann mir nicht sagen, woher ich das Rezept hatte, aber die hat sich nicht geändert über die Jahrzehnte. Und die gilt in diesem Juniorenbereich als wirklich das Maß aller Bolognese-Soßen weltweit. Also egal, wo die hinkommen, Vater, aber deine ist Nummer uno.
Sie können sich in Mailand sehen lassen, wenn diese Rezepte gelingen. Ob das immer der Fall ist, das hören wir jetzt.
Hallo Marcel. Ich bin's, deine Frau Marion. Was viele Hörer vielleicht nicht wissen ist, dass du ja wirklich ein überragender Koch bist. Aber erzähl doch mal den Leuten, was kürzlich passiert ist, als du deine wunderbare Masala-Soße gemacht hast.
Ich habe sie noch nie so zusammenbrechen sehen und ehrlich gesagt freut mich das fast ein bisschen. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
Muss ich jetzt vorausschicken. Ich bin ein Verdränger der ersten Kategorie. Das heißt, ich weiß im Moment nicht, wovon sie redet.
Ich kann Ihnen ein Stichwort geben.
Ja.
Zauberstab.
Ach, also ich meine, das ist doch nur halb so wild. Also ich dachte an der Masala, jetzt war ich schon als Koch, weil ich jetzt richtig tief getroffen. Ich dachte, also pass auf, die Soße war exzellent. Ich dachte, was war denn an der Soße? Ach so. Nun ja, also so eine Soße wird am Ende mit einem Mixstab und ein bisschen kalter Butter nochmal aufmontiert. Nur das Gefäß, in dem man das macht, sollte eine bestimmte Größe nicht unterschreiten. Das war ein ziemlich kleines Gefäß und der Mixstab und dieses Gefäß waren nicht befreundet, sondern das passte irgendwie nicht. Und die Geschichte ist bitterbös, weil wir hatten eine sehr gute Freundin zu Gast. Und mein mittlerer Sohn wohnt im Moment bei uns, weil er einen Job in München hat. Und der half mir in der Küche. Und die Küche ist so ums Eck, nicht einsehbar, aber offen, aber nicht einsehbar. Und sie saß mit unserer Freundin am Tisch. Und die redeten während der ganzen Katastrophe, laberten die weiter. Das heißt, entweder, die haben es beide gehört, weil ich aus meinem, wie soll ich sagen, Erschrecken kein Hehl gemacht habe. Und haben gesagt, komm, wir reden einfach weiter. Wir tun so, als hätten wir nichts gehört. Es war aber nicht zu überhören. Machen wir es kurz. Diese Masala-Soße, Gott sei Dank hatte ich genug Menge gemacht, ging zu 2/3 an die Wände, an Türen, Bilder, die da hängen, alles. Mein Sohn wusste, es an der Stelle gibt's nichts zu diskutieren, sondern Lappen holen und machen. Und wir haben dann erstmal die Lappen gemacht.
Und die Küche renoviert?
Die Küche fast renoviert. Die letzte Pointe. Und dann bitte möchte ich, dass wir zu einem anderen Thema kommen. Das ist wirklich, gehört nicht hierher. Das Ganze war nicht nur an die Wände, sondern auch auf die Hemden des Sohnes und meinen Wenigkeit geflattert. Dieses Hemd war so nicht tragbar. Das heißt, wir zogen uns beide in, nicht einsehbar für die beiden feinen Damen am Tisch in Marion, zogen uns die Hemden aus in der Küche und gingen mit nacktem Oberkörper wortlos an den Damen vorbei. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, die wussten genau, was passiert war, wussten allerdings, dass jetzt nicht der Moment für eine tiefere Aufarbeitung gekommen war, weil das passte nicht zu meiner Gemütslage. Wir zogen also mit nacktem Oberkörper aus der Küche an den Damen vorbei, zogen uns irgendwas Frisches an und servierten dann mit einer gewissen Gestik, zack, und einer Grandezza eine Masala-Soße, die sich gewaschen hatte. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Masala-Soße, für die, die es nicht wissen, ist, glaube ich, italienischer Süßwein.
Süßwein, der die Bratensoße für ein Saltimbocca genau richtig noch abrundet.
Und zusammenhält, so wie die Küche. Sie haben ihre Kochkünste nicht sich zwangsläufig immer nur selbst antrainiert, sondern sie haben Fortbildung gemacht. Dazu hören wir die nächste Frage.
Hallo, mein lieber Freund Marcel, hier ist Johann. Ich weiß ja, dass du vor circa, würde ich mal sagen, geschätzten 30 Jahren bei mir in der Küche warst in Gurlenda, 14-tägig Praktikum. Du erinnerst dich ja noch sehr daran wahrscheinlich. Und ich würde einfach gerne mal wissen, ob das nach dieser Zeit etwas in deiner Küche verändert hat. Kochst du besser, bist du anspruchsvoller geworden oder hast du mehr Respekt und Hochachtung vor der gehobenen Gastronomie?
Das war Johann Lafer. Viele Hörer werden ihn an der Stimme erkannt haben. Ein einzigartiger Koch.
Ein einzigartiger Koch, ein wunderbarer Typ, ein guter Freund. Johann, hör auf, nicht nur gehobene Gastronomie. Was ich dort gelernt habe, ist, wie einfach und wie kompliziert alles ist. Aber auch wie wirklich, wie unfassbar einfach. Nimm doch einfach nur wirklich gute Produkte und versuch's nicht zu umgehen. Wenn du einen Wein in eine Soße reinmachen willst, kannst du keinen Schrottwein nehmen, sondern das wirst du leider schmecken. Nimm die Zutaten und dafür muss man sehr, sehr früh aufstehen zuweilen und zum Großmarkt fahren. Ich nicht heute. Heute kriegst du es anders. Aber er damals in dem Restaurant. Und lern doch das Handwerk. Also vieles, was ich dann unter anderem so unter Shishi irgendwann mal in Restaurants abgetan habe und gesagt habe, du pass auf, das, ja, das können wir mal machen als Veranstaltung 2-3 Mal im Jahr, aber damit hat es sich. Aber richtig gut gekochtes, und Johann kann richtig gut kochen. Richtig gut gekochtes ist eigentlich gar nicht so furchtbar kompliziert. Nur, du musst dein Handwerk können. Das ist ein ehrenwerter Beruf. Wie so vieles. Genialität kommt von erstmal richtig Handwerk lernen. Und danach kann man brillieren oder was weiß ich alles. Aber Handwerk, gute Zutaten, das habe ich gelernt. Und das ist mir geblieben bis heute.
Würden Sie sich zutrauen, bei so einer Kochshow wie The Taste mitzumachen? Küchenschlacht? Oder ist es dann doch Let's Dance?
Nein, hätte ich keine Lust. Das ist mir zu viel Wettbewerb und sowas. Wenn am Abend die Damen sagen, na, wie geht's dir jetzt so? Und ich sag bitte das Thema nicht weiter, aber geschmeckt hat's euch? Ja. Dieses Risotto ist wieder mal zack. Aber so Wettbewerbe. Wie gesagt, es ist für ein kleines Publikum, was ich koche, Freunde hin und wieder. Das klingt jetzt so, als sei ich großer Koch. Nochmal, es ist eine kleine Karte. Wirklich 5, 6 Gerichte, die kann ich gut. Und den Rest lasse ich andere machen. Und wie gesagt, ich habe einen Heidenrespekt vor Köchen. Und morgens da antreten und Gemüse putzen und nachts um 10 durfte ich mitmachen. Und das, Johann, das war grauenvoll. Weil irgendwann nach 2 Tagen sagte der, so, pass auf, und du stehst hier. Also nicht am Tag putzen und zugucken und mal ein bisschen helfen. Nein, am Abend, also Restaurant voll, Service kommt und sagt so, also das und das und das und das und das. Und da sagt Johann, und du stellst dich jetzt hier hin. Sag ich, wie, was? Ich wollte mich schon zurückziehen, dachte so, ihr macht jetzt 2 Sterne, hatte der da. Und stellt mich da hin und dann sagt mir der Küchenchef, du machst das und das jetzt. Und ja, ne, pass auf, es ist ja jetzt nicht vormittags, so mal ein bisschen gucken, wie das geht, sondern ihr habt sie ja nicht alle. Du, pass auf, wir können jetzt nicht diskutieren, weil du hast gehört, es muss jetzt weitergehen. Und du bist an einer Stelle, da musst du dein Part machen. Und da musste ich so ein Förmchen auslegen mit fragten, ich weiß nicht mehr was, ich weiß, weil das nackte Panik. Ich habe gesagt, Leute, ihr könnt doch mich Halbaffen jetzt hier nicht in dem Zwei-Sterne-Restaurant irgendetwas machen lassen. Wie gesagt, wir haben keine Zeit, mach hin.
Küche ist Diktatur.
Aber sowas von.
Da wird pariert.
Und als das gelungen war, diese eine Geschichte, am nächsten Tag dachte ich, ich bin jetzt mindestens Zwei-Sterne-Koch. Dann durfte ich wieder putzen, Gemüse putzen, so zack. Und aber jeden Abend, damals rauchte ich noch leider, wenn die Patissiers dann am Ende des Abends die Desserts machten, waren wir durch. Und dann konntest du so um 10, 10:30 gingst du raus, eine Zigarette rauchen und ein Bier in der Hand, eine Flasche Bier. Das war das schönste Bier aller Zeiten, denn diese, das ist meistens Steinboden in so einem Restaurant, der muss ja leicht zu putzen sein. Das heißt, du stehst in irgendwelchen Latschen 12 Stunden auf diesem Steinboden. Du weißt gar nicht mehr, wie du heißt am Ende. Also, großer Respekt, Johann, von dem, wie ihr das macht. Ich sitze eigentlich ganz gern draußen beim Service dann am Tisch und lass dich machen.
Sie selbst gehen als Sportkommentator oder sind als Sportkommentator auf gar keinen Fall 12 Stunden vorher im Stadion gewesen. Sie haben sogar abgelehnt, 3 Stunden vorher da zu sein. Und da hören wir eine legendäre Geschichte Ihres lieben Kollegen Tom Bartels.
Wir jungen Reporter haben uns ja an Marcel auch in vielerlei Hinsicht ein Beispiel genommen. Unter anderem hat er, und das ist für Generationen wichtig, einen wichtigen Satz geprägt und der lautet, habt ihr einen Hund? Hintergrund, kein Reporter ist gerne 3 oder 4 Stunden vorm Spiel im Stadion. Marcel wurde irgendwann mal gebeten, 3 Stunden vorher da zu sein, um die Sprechstelle oben zu testen. Daraufhin hat er die überlieferte Frage gestellt, habt ihr einen Hund? Einen Hund, warum? Wenn ihr oben auf die Taste drückt und der Hund bellt und unten kommt das Gekläffe an im Ü-Wagen, dann geht die Sprechstelle. Und so halten wir es auch alle inzwischen und kommen etwas später ins Stadion.
Ja. Nochmal, das hatte nicht den Hintergrund, der große Ralf hat keine Lust, früh zu kommen. Nur das kostet Spannung. Ich habe nie den Sinn erkannt, 3 Stunden vorher da zu sein und da rumzusitzen und nur um einmal eine Tonprobe. Das kann wirklich jemand anders machen. Ich muss danach auf dem Seil tanzen, 1,5 Stunden. Das kann ich und da kann auch was schief gehen. Und wenn was schief geht, möchte ich hellwach sein und Herr meiner Sinne und nicht kaputt von 3 Stunden rumhängen in irgendwelchen Ü-Wegen, Redaktionswegen oder irgendwelchen Presseräumen, überhitzt mit, ich will mich über die Kulinarik jetzt da nicht auslassen, aber jedenfalls, das machte für mich nie einen großen Sinn. Und das habe ich damals mit dem Schäferhund. Ich habe dann noch dazu gesagt, kneift ihn doch ganz leicht mal ans Öhrchen, den Schäferhund. Und wenn ihr das Kläffen dann hört, dann... Ja. Aber Tom, gut, wenigstens hat er sich die wichtigen Dinge gemacht.
Sie haben früh gelernt, dass man sich als Sportreporter nicht zwangsläufig von Tüten-Sandwiches, von Pizza nach einem Spiel ernähren muss, sondern dass man durchaus auch da Genussmensch sein darf. Wer hat Ihnen das beigebracht?
Dieter Kürten. Ja, Dreierkette, Viererkette, aber heute Abend, das Spiel ist doch erst morgen, Marcel. Lass uns doch heute Abend, ich weiß auch schon, wo wir essen gehen und ich habe auch einen Sponsor gefunden schon. So, und dann haben wir uns erstmal über diese Dinge in Stimmung gebracht. Und das ist auch so ein Credo geworden, ein fröhlicher Zeisig kann lustig trällern. Und zum Fröhlichsein gehört, anständig ernährt und einen schönen Abend gehabt zu haben, an dem man von Kellnern, Taxifahrern mehr erfährt, als am nächsten Tag in dem Vorgespräch mit dem Trainer, der dir sowieso nur die Geschichten erzählt, die er dir erzählen will. Aber so die kleinen Schweinigeleien, die so gerade laufen im Club, konntest du in Mailand am Dom beim Taxifahrer und im Restaurant bei deinem Kellner in deinem Laden dort, konntest du eher erfahren als anderswo.
Bela Reti hat hier im Phrasenmäher gesagt, beim ZDF gab es das Motto, heute nicht so viel, weil morgen schweres Spiel. Haben Sie sich da auch dran gehalten? Und vor allem hat er sich dran gehalten?
Das hat Bela Reti gesagt.
Ja.
Bela, du bist alt genug, jetzt langsam zu den Wahrheiten zu kommen und nicht irgendwelche Geschichten zu erzählen. Bela war der Assistent. 5 Jahre mit mir durch die Welt gezogen. Ich musste auf dem Seil tanzen und er saß unten in der Manege und freute sich, wenn es gelang. So, nein, er war eine große, große Hilfe. Er waren prima Zeiten, die wir gemeinsam erlebt haben. Aber einer von denen, die sagen heute nicht so viel, also da müsste ich mich jetzt wirklich sehr geirrt haben. Das habe ich nicht, sondern da müsste ich viele Dinge jetzt mal ins Gegenteil verkehren. Das kam mir durchaus entgegen, bis zu einem gewissen Grade. Aber dann irgendwann so Mitternacht, Bela, jetzt haben wir aber genug, glaube ich, jetzt sollten wir langsam die Horizontale aufsuchen. Und er ist dann das eine oder andere Mal entwischt.
Sie haben ihn mal durch Bergamo geschleppt, zu jeder Espresso-Bar, um ihn wiederherzustellen bis zum Spielabend.
Ja, mit Espresso und mit vor allem mit Zitrusfrüchte-Säften. Und das gibt, du kannst ja Orangensaft nehmen, der kann süß sein, oder du sagst, aber mit ein paar die Limone, anke, ein paar die Pompelmo auch. Mach bitte richtig Grapefruit rein und Zitrone. Und dann sind wir zickzack gelaufen, weil er war nachts, war er grappermäßig, weiß ich, mit dem Manager von Köln, glaube ich, an der Hotelbar, war er mir am Lift verduftet. Und am nächsten Morgen haben wir um 10 Uhr verabredet und ich klopfe um 10 nach 10 an seine Tür, weil er nicht unten auftaucht. Und es kommt ein Mensch in einem Zustand, der nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und dann sage ich, Bela, so jetzt gehen wir frühstücken. Ah, ich krieg nichts runter. Und dann sage ich, doch, doch, Bela, wir gehen jetzt mal. Dann sind wir Bergamo, so am Hang, die Stadt hat sehr schön, so die Altstadt. Und dann sind wir zickzack gelaufen von Bar zu Bar, bis ich, und dann habe ich den so lange mit wirklich brutal sauren Säften und Kaffee so lang zugerichtet, bis er am Abend war wieder eine Nummer eins. Also das konnte er wie kaum ein anderer. Wie gesagt, bei allem, was ich ihn, wo ich sage, das machst du nie wieder, am nächsten Tag stand er sein Männlein.
Lassen Sie uns mal über den Fußballgenuss sprechen, den Sie erlebt haben in den Stadien. Haben Sie jemals den perfekten Fußball gesehen?
Eine Halbzeit lang mal, glaube ich, ziemlich nah dran. Es muss Finale gewesen sein, weil es in London war. Barcelona gegen Manchester United.
3-1 für Barca ist das ausgegangen.
Haben die in der ersten Halbzeit haben die einen Fußball gespielt, wo ich zu meinem dann Assistenten Christoph Biermann sagte, Christoph, lass uns nach Hause gehen. Sie sollen anderen weiter kommentieren lassen, ich kann nicht mehr. Besser kann man nicht Fußball spielen. Und dann letztes Jahr City gegen Real Madrid, auch so eine erste Halbzeit, wo ich dachte, boah, das hat was von der Maschine, aber eine, die so perfekt funktioniert. Aber die großen Emotionen, weiß ich nicht, die kriegst du ja eher durch Brüche, wenn Dinge in die Luft fliegen und nicht funktionieren und doch funktionieren und so. Das packt einen vielleicht mehr. Das hat etwas kühl-analytisches gehabt, diese zwei Spiele, wo ich gedacht habe, die waren ziemlich nah an Perfektion.
Die Vorlage mit dem Bruch, die versenken wir jetzt. Oh. Denn da kommt einer der legendärsten Sprüche her, den Sie jemals vor einem Millionenpublikum gesagt haben. Wir hören nochmal rein.
Wir brauchen unbedingt ein schnelles Tor.
Ja. Das würde dem Spiel gut tun. Der Satz. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan wie heute hier. Früh oder
ein
spät,
frühes, ein ganz frühes ganz Tor. Früh.
Sie haben eben bei dem Wort Pfostenbruch so die Augen verdreht.
Ja, weil die Geschichte ist auserzählt. Der Pfosten steht längst wieder und die haben dort mindestens sechs Ersatztore mittlerweile in Bernabeu, Malindes. Sowas von peinlich ist. Also wenn Sie heute irgendjemanden real Menschen ansprechen auf den Abend, machen Sie das nicht. Das ist ein Schandfleck auf Ihrer Karte. Man muss sich nicht dafür schämen. Da ist uns was gelungen, aber auch nicht mehr. Wir haben das nicht vorbereitet, wir haben da nicht ein Meisterwerk abgeliefert, sondern wir haben rumgeblödelt. Und das macht man, wenn man mit einem guten Freund blödelt und mit einem, dem man vertrauen kann und einem, der einen nicht schlecht aussehen lässt, sondern im Gegenteil. Und man redet sich in Rage und man denkt zwischendurch immer, ich hatte Momente, klare Momente, wo ich dachte, wir haben sie nicht alle. Also das ist jetzt Halbfinale Champions League. Das war nicht Saisonvorbereitung in Estepona oder sonst was, sondern das war Heavy Stuff. Und da reden wir so einen Scheiß und machen einen Quark. So. Also man muss sich nicht drüber schämen, aber irgendwann denke ich, oh, es wird auf dem Grabstein stehen. Aber dann halt warten wir doch bis dahin.
Sie waren irgendwann so richtig schon genervt von dem Thema, weil Sie nicht als Humorbombe wahrgenommen werden wollen, frei nach Thomas Gravesen, wer sich noch erinnert.
Ja, Humorbombe.
Humorbombe.
Damals gab es die Sportbild Awards und ich holte mir, aber damals holte ich mir die in Regelmäßigkeit als bester Reporter ab, was ja völlig okay ist. In dem Jahr bekam ich den Preis mit Jauch als die beste Fernsehleistung, irgend sowas. Also dafür bekamen wir das. Und kaum hatte ich den Preis in der Hand, wurde aufgerufen, der beste Kommentator. Der Preis musste ja verliehen werden. Und das war jetzt nicht ich. Und da dachte ich, das hier geht ja, die Welt geht unter. Aber ihr habt sie wohl nicht alle. Aber im Ernst jetzt, das hat auch ein bisschen Hintergrund. Geehrt werden wollte ich für das, was ich leiste. Und Leistung hat eine Vorbereitung und hat dann einen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige abliefern. Das hier war Chaos, das war Anarchie und im Nachhinein ist gut. Also nochmal, man muss sich dafür wirklich nicht schämen. Das hat offenbar Leuten Freude gemacht. An dem Abend haben die in Quark 12 Millionen gesehen, als das Spiel dann kam. Und da wurde ich zum unbesungenen Helden, denn ich musste dieses Spiel kommentieren, weil sich keine Sau erinnert mehr, aber an den Quatsch immer noch. Und da guckten nur noch 6 Millionen zu. Und also, verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Geben Sie mir den Preis für die 6 Millionen.
Es gibt noch mehr Sprüche von Ihnen, an die man sich immer wieder erinnert.
Bei 1500 Spielen.
Ich hole mal ein paar raus.
Rutscht mal was raus.
Und ja. Sie sagen mir, wie Sie heute drüber denken. Mhm. WM-Auftaktspiel 1990. Es spielt Kamerun gegen Titelverteidiger Argentinien. Mehr Außenseiter kann man gar nicht sein. Kamerun geht überraschend in Führung. Sie entwickeln eine hohe Sympathie für den Underdog und sagen live on air, ich darf und will als Reporter nicht parteiisch sein, aber lauft, meine kleinen schwarzen Freunde, lauft. Mhm. Wie war die Reaktion?
Ich kann das doch toppen. Ich weiß nicht, ob Sie den auch noch auf der Pfanne haben.
Absolut.
Aus diesem Spiel machen Sie den doch auch noch gleich, dann kann ich es im Großen und Ganzen machen.
Erzählen Sie selbst, es klingt besser.
Gelbe Karten gab es schon und gelb-rot und die Afrikaner wurden müde, weil sie natürlich gegen Argentinien waren individuell besser besetzt im Großen und Ganzen, Maradona. Die rannten um ihr Leben und rannten und rannten und wurden immer müde, es war heiß, war Sommer und kamen in den Zweikampf zu spät und in den Zweikampf zu spät und wieder gab es eine gelbe. Und dann die erste Gelb-Rote. Und dann habe ich gesagt, wenn das so weitergeht, das erinnert mich an das Lied von den 10 kleinen Negerlein. Plus dieses Lauft meine kleinen schwarzen Freunde. Das war 1990. Heute ist das Jahr 2024, wenn ich nicht irre. Das ist ein bisschen was her. Es hat sich vieles verändert. Und ja, es gibt Worte, die benutzt man heute nicht, weil sie rassistisch sind. War das rassistisch gemeint? Irgendjemand wollte mich dann da in die Rassismus-Ecke holen. Wir haben in der ersten Folge so ein bisschen über meine Familie und mich geredet. Also das ist ein bisschen weit hergeholt, da neige ich eher weniger dazu. Würde ich das heute noch sagen können? Nein. Damals, nochmal, weil es keinen anderen Hintergrund hatte als
rote Karten.
So, die nichts anderes als die Sympathie für das, was die Kameruner da gespielt haben. Also, ich habe das damals schon abgetan, da die Leute Rassismus, alle probiert was anderes. Das wird nicht funktionieren.
Es gab noch einen legendären Ausspruch. Ich sag's ein bisschen langsamer, man muss einmal, es spielt Deutschland gegen Ghana. Und sie sagen kurz nach Beginn des Spiels, die Ghana erkennen sie an den gelben Stutzen.
Der Wahrheit die Ehre, es gab einen sehr guten Kommentator, der machte Boxen und Fußball, Werner Schneider, nicht der Kabarettist, sondern der Werner Schneider beim ZDF. Der hatte sich diesen mediokren Scherz geleistet bei einem Boxkampf. Wir erkennen den und den an den weißen Socken, es kämpft ein Weißer gegen einen Schwarzen. Ja, das würde ich sagen, machen Sie das unter Jugendsünde. Rassismus ist es wieder nicht, beim schlechtesten Willen, aber ist es so doll. Ach du lieber Gott. Da finde ich die Sache mit den 10 kleinen Negerlein, fand ich in dem Moment, weil sie wirklich nur voller Liebe war, fand ich viel mehr okay. Also das ist so ein dümmlicher Witz.
Haben Sie sich früher mal auch so unter Kollegen Begriffe zugeworfen, die der jeweilige Kommentator dann in seine Reportage einbauen musste?
Ja, und andersrum. Pass auf, was zahlst du, wenn ich? Mhm. So, und immer, weiß ich nicht, war das Halbfinale oder Finale in Seoul, Deutschland, Brasilien, war ja nicht nur die Großen, sondern es waren auch welche, die nicht in der A, sondern die bei einem olympischen Turnier halt mitspielen bei Brasilien. Weiß nicht, wer es damals war. Ich glaube, Thomas Wag, der Sohn vom Thomas, saß, glaube ich, neben mir und ich sage, pass mal auf jetzt, was zahlst du denn? Der machst du nie. Sag ich, pass mal auf. Der weiß nicht, ob Sie den Spieler kennen. Der kommt aus der zweiten Liga in Brasilien, spielt beim FC Caipirinha. Und wir fanden das sowas von lustig. Und heute denke ich, ach du lieber Gott, yo.
Als ich bei der Bild am Sonntag damals die ersten Texte schreiben durfte für die Bams, hatte ich einen sehr lieben Kollegen, Thomas Direnga, Turbo. Mit dem haben wir uns immer drei Begriffe aufgeschrieben, die man dann in den jeweiligen Text einbauen sollte. Und er war natürlich als ausgebuffter Profi, hat mich da schwer in die Bredouille gebracht. Und es gab immer 2 Euro für jeden Begriff, der die Chefriege überstanden hat. Und es war einmal bei einem fürchterlichen Spiel, was ich geschrieben habe, Bochum gegen Duisburg, hatte er mir unter anderem Staubsauger, Vertreter, FKK-Strand und noch irgendwas reingeschrieben. Und ich hatte dann gesagt, in Bielefelds Abwehr wackelte es wie am FKK-Strand. Es hat aber keine 2 Euro gebracht. Mir ist aber nichts Schlaueres eingefallen.
Und ich frage mich, warum hat niemand Ihnen und mir und anderen so das Handwerk gelegt und gesagt, du pass mal auf, Jungs. Also ich hatte einen hinreißenden Kollegen beim ZDF, Rolf Kramer. Bei dem war ich mal Assistent und Bela auch. Also Bela könnte Ihnen 3 Stunden über Rolf Kramer erzählen.
Der König der Einsilbigkeit.
Unfassbar. Bela, komm. Ach. So, und Rolf Kramer hatte panische Angst vor Hunden und hatte auch Flugangst. Ich habe dann hinterher behauptet, er hatte Flugangst, weil er Angst hatte, auf ein Tierheim zu stürzen. Und dann gab es in der ZDF-Sportreportage sonntags, gab es so eine Sport aus aller Welt. Und da durfte man, das war die Strafaufgabe, du musstest also so 5 kleine Kurzfilmchen machen, die mussten witzig,
Baumstämme werfen in Schottland.
Ja, und irgend sowas Witziges. Und es gab irgendwie mal in Alaska ein Hundeschlittenrennen. Und ich weiß noch, Thomas Wag, der war ein Meister dieser kleinen Kunst, sagen wir. Es gewann am Ende der und der mit dem Gespann angeführt von dem Leitwolf Kramerolf. So, ich sitze zu Hause und dann Kramerolf. Das hat er genauso gelesen und so, das lief alles so durch. Ja, also pass auf, vielleicht war das ja doch eine lustige Zeit. Vielleicht war das alles ein bisschen leichter. Mhm. Heute müssen wir ganze Diskussionen über Trainer und sonst was immer führen. Im ersten Moment dachte ich so, wir waren Idioten, dass wir so einen Scheiß da gemacht haben. Vielleicht war es aber eine lustigere, leichtere Zeit. Alles ein bisschen wichtig geworden heute.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Sie haben auch einen legendären Spruch gesagt, den man heute auf jeden Fall noch so aussprechen dürfte. Und wir hören mal eben ganz kurz rein und hören dann direkt im Anschluss eine Frage dazu, die wir in Folge 1 schon gehört haben.
Möller, Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden!
Hallo Herr Reif, Lars Ricken hier vom Borussia Dortmund. Ja, Sie verfolgen mich seit über 25 Jahren, beziehungsweise Ihr Spruch Lupfen jetzt. Ab und zu gibt es ja tatsächlich nochmal Zeitzeugen, die mich erkennen. Und die schreiben mir in der Regel nicht Lars oder ey Ricken hinterher, sondern Lupfen jetzt. Aber ich will mich nicht beschweren, es gibt wahrlich schlimmere Schicksale. Aber auch nochmal Kompliment an Ihre Fachkompetenz, dass Sie damals die Situation genauso eingeschätzt haben, wie ich auf dem Platz. Ja, dementsprechend meine Frage, mit was bringen die Fußballinteressierten Sie in Verbindung? Was verfolgt Sie? Schöne Grüße aus Dortmund und noch viel Spaß beim Phrasenmäher.
Also was verfolgt mich? Das umgefallene Tor. Das haben wir jetzt, glaube ich, hinreichend erledigt. Dieses Lupfen jetzt allerdings auch. Dazu gibt's was. Ich hatte eigentlich über viele Jahre ein nicht ganz ungebrochenes Verhältnis zu der Dortmunder Fangemeinde. Viele haben mir dort unterstellt, jetzt kommt wieder Antenne Bayern, wenn ich ins Stadion kam und so, dass ich eine Bayern-Hörigkeit unerträglichen Ausmaßes pflege. Und da gab es unschöne Szenen dort, das müssen wir wirklich nicht vertiefen, das hat sich alles erledigt. Aber irgendwann mal sagt Christoph Biermann, mein Assistent, der für die 11 Freunde schrieb und der gute Drähte hatte zur Fanszene auch in Dortmund, irgendwann ruft er mich an, sagt, heute Abend guckst du, weil da war ich frei. Oder war es schon nicht mehr in Amt und Würden? Egal, jedenfalls spielte Dortmund gegen Juventus Turin. Gar nicht so lange her. Und sagte, du, ich habe einen Anruf von Ultras aus Dortmund gekriegt. Sag dem Reif, der soll gucken heute Abend. Und sag ich, na, ich gucke ja sowieso. Sagte, aber du, das haben die mir gesagt. Ich guck, mach den Fernseher an und da kommt ein Schwenk über die Südtribüne und da steht unten, aber über mindestens, weiß ich, 40, 50 Meter ein Banner. Und da steht genau der Spruch, also nicht mit Namen, aber Lupfen jetzt. Das war der Friedensschluss und seit da ist alles gut. Ich habe das Foto von dem Ding habe ich und das habe ich bei mir im Büro wirklich unter Glas getan, weil das zeigt, man kann am Ende doch noch ordentlich miteinander umgehen.
Was hängt da noch?
Ach, da hängen wirklich ein Sammelsurium des Wahnsinns. Trikots habe ich nur 2. Die ich unter Glas habe, das ist Wayne Gretzky, das ist aus meiner Eishockey-Zeit, weil ich den selber getroffen und interviewt habe. Das ist für mich eine Ikone, wirklich im besten Sinne. Und dann habe ich mal, weil ich einen Kollegen habe in Madrid, der guten Zugang zu Real hatte, als die Galacticos dort spielen, habe ich gesagt, pass auf, das hat zwar mit Fußball nichts zu tun, die haben auch nichts gewonnen, aber pass auf, ich hätte gern das Trikot von allen unterschrieben. Das hat er hingekriegt. Und das habe ich unter als Real-Trikot unter Glas, weil es wirklich alle Facetten von Fußball abdeckt, die ich mir so ausdenken kann. Und da gibt's ein Plakat von meinem ersten Fußballidol, Lucian Brichtschi hieß der Mann, wunderbarer Mittelfeldspieler bei Legia Warschau. Und als wir da ein paar Jahren mal einen Film gedreht haben über mein Leben, Bayerischer Rundfunk, und da sind wir nach Warschau gefahren. Und das war, manchmal, das Schicksal schenkt dir so Dinge. Und dann gehen wir in den Fanshop und dann sehe ich, in dem Jahr ist das Lucian Brichtschi-Jahr. Feierten die, weil er war mal Trainer, erstmal Nationalspieler und dann Trainer bei Legia. Und da gab's das Plakat zu kaufen. Ich weiß nicht, für 5 Euro habe ich meinen Brichtschi. Den habe ich, jetzt 5-Jährige habe ich den vergöttert. Warum, kann ich gar nicht sagen. Ich habe den, glaube ich, 3-mal spielen sehen. Und der hängt da auch. Und da hängen also so ein paar.
Bei mir ist ein Trikot von der WM 90. Habe ich mir bei classicfootballshirts.co.uk besorgt. Die großartigsten Altkleider verkaufen leider nicht zum WSV- oder SSV-Preis. Da waren wir in Folge 1. Und das habe ich mir unterschreiben lassen, als wir einen Termin hatten mit Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Andi Brehme 30 Jahre nach dem WM-Titel 90. Das sind so Sachen, die einen dann auch immer wieder pushen. Das habe ich damals als 8-Jähriger vom Fernseher verfolgt und dann diesen Legenden, da sind wir wieder beim Wort Legenden, den Preis zu überreichen, das schiebt dann an.
Das hat was. Das, wenn wir mal drauf gucken, dann geht man wieder in Zeiten zurück. Und ich habe Bilder mit meinen Assistenten da, weil ich für jeden mit jedem eine Geschichte habe und mit durch die Welt gezogen bin.
Ich möchte noch einmal zurück zu Lars Ricken. Aus der Facebook-Community, wo wir knapp 10.000 Mitglieder haben, sammeln wir ja Fragen ein. Und ein Schweizer Phrasenmäher-Fan, Christian Wyss, hat geschrieben, Marcel Reif spricht akzentfrei Schweizerdeutsch. Forder ihn doch mal heraus, eine legendäre Szene auf Schweizerdeutsch zu kommentieren. Und das würden wir jetzt gerne machen mit der eben beschriebenen Szene. Wir haben die Szene hier und zeigen sie ihn auf einem Rechner. Jeder Fußballfan kennt es noch. Es ist die Szene Möller, Ricken, Lupfen jetzt. Sie haben damals im Original noch gesagt, 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden. Die Gebrüder Grimm drehen sich im Grabe um. Das sind Märchen. Das gibt's nicht. Das war das Original.
Okay.
Wenn Sie jetzt das in Schweizerdeutsch kommentieren, dann machen Sie nicht nur Christian Wyss glücklich.
So, es ist die 71. Minute und kommt der Ricken, kommt jetzt. Mit der Nummer 18. Und der Chapuisat geht raus. Unser Schweizer Chapuisat, der Stefan. Er hat Goal gemacht in das Entscheidende, in Auxerre und dann in Manchester. Möller. Der Ricken. Lupfen jetzt! Schau mal, ja! 5 Sekunden ist er auf dem Platz. 5 Sekunden. Ah, das ist ein weiss Märli. Die Gebrüder Grimm, die rotieren im Grab.
Sensationell. Ich überlege kurz aufzustehen und Standing Ovation.
Ich habe da 25 Jahre gelebt. Also das ist, habe 2 Schweizer Söhne, war mit der Schweizerin verheiratet. Insofern. Ja, aber schön.
Heute leben Sie wieder in München. Da gibt es auch Menschen, die nicht immer gut auf Sie zu sprechen waren. Ich lese mal vor, ein Best-of-Fußballlegenden über Marcel Reif. Rudi Völler, was der sagt, geht mir am Arsch vorbei, dieser Klugscheißer. Willy Lemke, seine Aussagen sind an Dummdreistigkeit nicht zu überbieten. Uli Hoeneß, wir werden uns überlegen, ob wir jetzt mal Premiere boykottieren. Unerträglich ist das, was der sagt. Und es war nicht nur Uli Hoeneß, der das nicht gut fand. Es gab mal ein Treffen mit Ottmar Hitzfeld und dem Pressesprecher des FC Bayern, Markus Hörwig, der ihn viele Grüße von Susi Hoeneß übermittelt hat. Was ist da passiert?
Ach, wenn ich das noch wüsste. Ja. Der Uli. Also mit Ottmar bin ich, das ist einer der liebenswertesten Menschen in meiner Laufbahn gewesen. Mit dem war ich immer eng verbunden. Der hat auch immer verstanden, wie es gemeint ist. Uli Hoeneß, irgendwann hat er mir das Du angeboten und irgendwann mal haben wir auch und dann klingelt irgendwann mir zu Hause das Telefon. Ich bin in der Küche, mache irgendwas. Hoeneß. Ich sage, Uli, hallo, wie geht's? Er spielt, tut nichts zur Sache, jetzt sag. Und dann kam ein Ding. Sag ich, Uli, um was geht's denn? Ja, du hast da, in Kiew. Sag ich, Uli, Moment mal, hast du es denn gehört? Nein, aber meine Frau hat mir's erzählt. Na ja, Uli, das wirst du dir dann doch schon mal selber anhören müssen. irgendwann hat er mir mal gesagt, du hast ja zuweilen nicht Unrecht, aber wir wollen es nicht von dir hören. Das wissen wir selber so. Und da war es gut. Es ist alles gut. Es ist eigentlich nirgendwo was geblieben. Ich liebe den Sport viel zu sehr. Ich habe einen viel zu großen Respekt vor denen, die ihn ausüben. Und deswegen, ich habe manchmal dumme Sprüchlein gemacht, aber jemandem wirklich nahe treten wollte ich nicht. Sondern ich habe die Art des Fußballs kritisiert. Mal ja jetzt hier, wenn ich hierher komme, ja auch. Und dann denke ich, es gibt eine persönliche Sympathie, aber wenn du so ein Zeug zusammenspielst musst, und ich beobachte es berufsmäßig, bin ich Kommentator und dann kommentiere ich und bewerte. Aber nochmal, es ist bei niemandem was geblieben. Würde mich wundern, wenn da irgendwo was über die Jahrzehnte geblieben wäre.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie in all Ihren Spielen keine Fehler gemacht hätten.
Wenige.
Ich habe keine fachlichen Fehler gemacht.
Habe ich das wirklich gesagt?
War die Überschrift.
Sie werden, ja, ne, die Überschrift macht ihr. Die Überschriften werden in Hamburg gemacht, war der alte Spruch immer. Ich habe doch den Artikel gelesen. Ja, nee, aber du weißt, Überschriften, die habe ich nicht gemacht, die wurden in Hamburg gemacht. Vorsicht, sonst sind wir beim Bildbashing wieder. Ich habe ganz sicher gesagt, sie werden mir ganz wenige Fehler, und das meine ich fachliche Fehler. Mhm. Warum? Weil ich meinen Job kann. Weil ich den gelernt habe und weil ich das auch als Job immer empfunden habe. Fachliche Fehler ist, du hast dich auf etwas nicht vorbereitet. Das ist mir 2-3 Mal, da wüsste ich auch noch ein paar. Das tut jetzt aber hier nichts zur Sache.
Warten Sie kurz. Ich würde es gern hören.
Ach, Bayern hatte mal einen Brasilianer, Mazinho. Achtung, jetzt wird es wieder rassistisch. Ein Dunkelhäutiger mit Lockenköpfchen, ein dunkelhäutiger Brasilianer. Biene Nummer 1. Spielte einen Scheiß bei Bayern. Das war grauenhaft. Er wirklich so unbrasilianisch wie nur was. Kommt die WM in den USA, 94, und in 93 haben die den endlich nach Hause geschickt, oder der hat selber gesagt, pass auf, das ist hier ist auch der Winter und so, ist alles nichts für mich. So, und ich komme und habe ein paar Spiele, bis ich mal ein Brasilien-Spiel zu kommentieren habe während des Turniers. Ich habe mich immer dann vorbereitet, konkret auf das Spiel, das jetzt kommt. Und Brasilien war, wusste ich, komm, wenn, dann erstmal Achtelfinale oder irgendwann. So, also dann kommt Brasilien und ich bereite mich vor und sehe den Kader, guck so die Nummer durch Mazinho. Und ich denke, Mensch, guck mal, der Blindfisch. Du, und jetzt, kaum in Brasilien zurück, ist der im Kader. Und ich meine, die haben ja ein paar, die kicken können. Und jetzt hat er es wieder gebracht. So. Und dann kommt Dings, es wird jetzt Mazinho eingewechselt, irgendwann 80. Minute. Und ich labe, aber sofort, zack, meine Damen und Herren, vor allem die Freunde in München, jetzt passt auf, weil jetzt kommt Mazinho, ihr wisst schon, euer Mazinho, ihr wisst schon, der sich über die eigenen Füße gestolpert ist, Mazinho kommt jetzt. Und dann kommt Großanstellung, ist das ein weißer, schneeweißer, blonder, irgendein Mazinho 3, Mazinho 2, so. Und da dachte ich, du dumme Sau, du beim nächsten Mal, wenn du schon, ich meine, du kennst keinen von denen persönlich, aber wenn so eine Geschichte, außer dem ganz großen Ronaldo, der Mazinho, das hat dich doch interessiert, hast du gecheckt, wo spielt er jetzt? Das gehört zur Vorbereitung, das gehört zu fehlerlosem, so gut fehlerlos, wie es geht. Ich rede, das habe ich nicht gemacht und das ärgert bis heute. Ich dachte so, jetzt Musik und so langsam ausblenden, das Ganze nur nicht mehr drüber reden. Der Spruch hing dann in der Redaktion an der Wand, Kollegen sind ja da unverzeihlich.
Sehr freundlich.
Ja, sehr freundlich. Also, was ich meine, ist nicht Fehler, sondern Geschmäcklerisches. Das muss Ihnen nicht gefallen haben, wie ich das gemacht habe. Das würde mich wundern, aber bitte, wenn es denn so ist. Aber konkrete Fehler, sodass du richtig, nicht ob da abseits ist im Nou Camp in Barcelona, 400 Meter Luftlinie, unten Mickey Mäuse, auf dem Monitor genauso Mickey Mäuse, also da mal eine Nummer nicht sehen oder komm, hör auf. Namen aussprechen zum Beispiel war mir immer wichtig. Immer wichtig, aber das gehört sich so, wenn der so. Also, da könnte ich Ihnen 1000 Geschichten erzählen. Geschmäcklerisches nicht, darüber reden wir nicht. Aber richtig konkrete Fehler habe ich wenig gemacht. Aber nochmal, warum? Weil das für mich ein Job war. Ich war mal schlecht an dem Tag und uninspiriert und hatte Probleme, Sätze zu Ende zu bringen, aber nicht sachliche Fehler, da eher weniger.
Genzo Jung aus der Facebook-Gruppe möchte wissen, welcher Profi oder Trainer war der beeindruckendste, den Sie kennengelernt haben?
Einige. Jupp Heynckes als Mensch, Ottmar Hitzfeld als Mensch. Spieler, wollte Spieler auf, Franz Beckenbauer in seiner ganzen Art, Spieler, Mensch, Trainer, Teamchef, Vorsicht, doch, sehr wurscht. Heute wird es ihm noch wurschtiger sein, Franz. Carlo Ancelotti mag ich zum Beispiel, und denke so, Mensch, die Bayern, so einige Spieler müssten sich sagen, Mensch, was haben wir da für einen Scheiß gebaut in der Zeit mit dem? Was wir das nicht geschätzt haben, wie der ist. Und wenn du so Real heute mal so guckst, wie die alten Säcke, so groß, Modric, wie die mit dem umgehen und der mit denen und welches Verständnis das so hat. Also gibt's viele. Ich mag da keine Rangfolgen machen. Und fragen Sie mich auch bitte jetzt nicht, und welches Spiel und so, habe ich mir ganz schnell abgewöhnt. Habe ich gleich gemerkt, wenn du das anfängst, dann sagst du beim nächsten Mal bei Hoffenheim gegen Darmstadt, sagst du, oh, das ist aber eine Frechheit jetzt, das ist ja eine Beleidigung, ich habe doch schließlich das und so.
Sie haben aber durchaus Spiele, die kein Niveau hatten, als Beleidigung empfunden.
Das habe ich dann auch gesagt, aber nicht, weil sie nicht dem entsprochen haben, sondern weil die Mannschaften, die es eigentlich besser könnten, nicht hinkriegen. Also das habe ich ja mit Uli Hoeneß, das war ja immer so der Punkt, der Uli, ich werde euch immer anders begucken und kritisieren, als ich SV Darmstadt 98 oder entsprechendes kommentiere, weil die haben andere Möglichkeiten. Wenn er aber so spielt wie jetzt gerade kürzlich, dann sollten wir möglicherweise Verständnis füreinander aufbringen.
Diese legendären Trainertreffen, die es immer gab vor den großen Spielen, mit wem sind Sie da so gar nicht auf eine Wellenlänge gekommen?
Am Ende dann doch mit Louis van Gaal. Am Anfang gab's Momente, der hatte so eine Testart. Der hat dir die Hand gedrückt und der hatte Pranken. Der hatte dir fast zerdrückt und machte dieses Augenanstarren, in die Augen starren Spiel. Ob du wegzuckst. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, Herr van Gaal, wissen Sie was, ich bin genauso alt wie Sie. Ich habe auf diesen Quatsch, und Markus Herwig, der war Pressesprecher, der sackte dann immer in sich zusammen, weil er merkte, pass auf, jetzt gleich kracht's hier. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil ich, einmal hat er zu mir gesagt, Sie können jetzt gehen. Und zwar wollte mich rausschmeißen aus dem Gespräch. Und da wollte ich schon aufstehen, da hat der Markus dann nochmal wirklich alles hingekriegt. Und am Ende, und heute glaube ich zu wissen, und mir hat das jetzt am Wochenende, hat mir Ronald de Boer, den ich irgendwann bei einer Veranstaltung in der Schweiz getroffen habe am Abend, der saß neben mir und da haben wir uns viel über Van Gaal unterhalten. Und er hat gesagt, ja, der ist so. Wenn du da gezuckt hättest, wenn du da weggeguckt hättest oder gesagt hättest, ich habe Angst vor ihnen oder gezeigt hättest, wärst du verloren gewesen, keine Chance. Aber wenn du das durchhältst und sagst, das lasse ich mir nicht bieten und das habe ich gemacht, dann am Ende war das alles gut.
Wenn Sie heute Fußball als Konsument zu Hause verfolgen, können Sie mit Begriffen wie Expected Goals in der Box, es sind noch 5 Minuten zu gehen, der ballferne Sechser bedient den Schienenspieler, der Chipbälle über die letzte Kette spielt. Etwas anfangen?
Natürlich kann ich was damit anfangen, weil ich weiß, was gemeint ist. Aber ich finde es respektlos gegenüber meiner Schwiegermutter zum Beispiel. Ihr spielt gegen den Ball, ich dachte, ihr spielt mit dem Ball. Und dann, du musst auf den zweiten Ball gehen. Ach so, ich dachte, ihr spielt nur mit einem Ball. Sagen Sie, das können Sie machen, wenn Sie es für einen Trainerlehrgang machen. In der Hennes-Weisweiler-Sportschule. Das habe ich auch immer so verstanden. Wenn ich kommentiere, war der Anspruch, die nicht dazu zu bringen, zu sagen, sag mal, was ist denn das für ein Scheiß? Wie redet der? Plattes Zeug, weiß der gar nicht, wie wichtig Fußball ist. Und umgekehrt die andere Seite des Spektrums, Menschen, die mal dazukommen, vor allem so Weltmeisterschaften, die dann so Laufkundschaft, die dann plötzlich Fußball entdecken, die nicht vor den Kopf zu stoßen. Mit solchen Ausdrücken verabschiede ich mich von der Gemeinde. Mhm. Ich verabschiede mich von Menschen, die da auch Fußball gucken wollen und rede ein Zeug, mit dem die nichts anfangen können. Ist das funny? Welchen Sinn macht das? Du willst zeigen, dass du einen Viertligisten trainieren könntest als Reporter auch. Ist es das? Ist das aber, wofür du bezahlt wirst? Nope.
Müssten Sie eine Fortbildung machen, um für The Zone kommentieren zu können? Weil da sind diese Begriffe durchaus an der Tagesordnung.
Nee, lass uns nicht. Solange ich lebe, werde ich nicht über Kollegen reden. Das habe ich nie gemacht und das halte ich durch. Ja, zuweilen denke ich, für mich ist es okay, es ist auch für, weiß ich nicht, für jeden Laptop-Trainer ist das genau richtig, was du da machst, aber ist es, welche Sicht habt ihr von eurem Publikum? Und für das machst du es nämlich, nicht für dich und so, bei aller Eitelkeit.
Verstehen Sie denn alles, was Julian Nagelsmann so in seinen Analysen sagt, oder würde dem ein bisschen mehr Rudi Völler guttun?
Ich hoffe, dass Rudi Völler ihm guttut. Ich hoffe, dass Rudi Völler, und das ist der Sinn des Ganzen, sonst wird es nicht funktionieren. Julian Nagelsmann ist doch so jung, das wird mal ein ganz großer Trainer. Aber im Moment ist er noch so jung und hat alle Fehler gemacht, die man als Junger vielleicht macht. Und ich hoffe, dass ihm der alte Sack Rudi Völler, das war auch einer, der gesagt hat, ich kann den Scheiß von dem immer hören, heute eben durch meine Leverkusener Affinität über meinen erwachsenen Sohn und meinen Enkel beim Bayern-Spiel am 10. Februar sind wir gemeinsam wieder da. Und dann kommen wir dann zu dritt und laufen so den Gang entlang und da kommt Rudi Völler entgegen. Und dann kommt in breitestem Hessisch, na, da kann ja heute nichts schief gehen. Mein lieber Freund, wenn der uns alle drei sieht. Rudi Völler allerdings ist einer der empathischsten, liebenswertesten Typen, die ich kenne. Und er hat mich da über Sprüche gehasst und wir konnten uns streiten. Aber es gab mal eine Szene, da ging es mir aus privaten Gründen nicht gut in der Halbzeit. Und ich wollte mich nicht im VIP-Raum da wichtig tun, blieb draußen. Mhm. Und er sieht mich und geht 4 Bankreihen, musste der hochklettern, kommt zu mir und sagt, das geht vorbei, du wirst sehen, das habe ich auch schon erlebt, dass das in den Zeitungen, dein Privatleben und sonst was, das geht vorbei, komm jetzt, hör auf, mach den Kopf hoch. Habe ich dem nie vergessen, nie. Deswegen.
Nach einer gescheiterten Ehe war das?
Ja, und da ist Rudi Völler für mich, kann vielen Scheiß, den der erzählt hat, auch nicht hören. Aber ich hoffe, dass er im Ernst, dass er Julian Nagelsmann sehr hilft. Und zwar genau das, die Dinge ein bisschen aus dem Kopf runter zu dampfen auf Herz und Einfachheit.
Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt.
Und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
Alle 2 Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ich bin jetzt sehr gespannt, ob Rudi Völler in der Top 11 ihres Lebens auftaucht.
Die Top 11 meines Lebens.
Ich habe sie vorab gebeten, genau wie ich das bei jedem Gast mache. Und jeder hat es auch bisher gemacht. Nur Matthias Sammer wollte es nicht, der fand es ungehörig. Kann ich auch nachvollziehen mit seiner Begründung, vor allem, wenn sie von Matthias Sammer kommt. Aber ich habe Hoffnung, dass wir in dieser Folge wieder eine Traumelf meines Lebens zusammenbekommen. Und sie dürfen hoffentlich direkt loslegen mit dem Torhüter.
Manuel Neuer, weil er den Fußball auf eine neue Dimension gebracht hat. Jetzt muss ich gucken, pass auf. Paolo Maldini.
Die Geschichte haben wir in Folge 1 gehört, selbsterklärend.
Ja. Paolo Maldini, selbsterklärend. Dann Werner Fuchs. Werner Fuchs war mein Vorstopper beim 1. FC Kaiserslautern in der C- und in der B-Jugend. War ein Jahr älter als ich, war einkopfsgrößer als ich. Ich war Spiele Libero, mochte den Kopfbälle nicht. Das sollen bitte die Vorarbeiter machen. Mhm. Und Werner musste dann die Dinge wegköpfen. Werner wurde dann Trainer, wurde Trainer von Alemannia Aachen, machte dort einen super Job und bei einem Waldlauf im Alter von 50 kriegte er einen Herzinfarkt und verstarb. Und Werner werde ich nie vergessen, weil er wirklich, ich war der Junge, der kleine Himmelstürmer, der Techniker und er war der mir zur Seite stand. So, das werde ich nie vergessen. Mhm. Also, Werner Fuchs. Franz Beckenbauer, haben wir auch alles genug gesagt, weil es ein Mensch ist, den ich unter so viel Plus in meinem Leben unterbringe. Roberto Carlos, weil ich dessen Art, Fußball zu spielen und zu schießen, für einzigartig. Ich erinnere mich an einen Freistoß gegen Frankreich.
Im Stade de France.
Der physikalisch nicht machbar ist. Fragen Sie mal, wie das geht.
Von den 25 Millionen YouTube-Klicks kommen allein 200 von mir.
Weil das gibt es nicht. Und er war als Typ. Ich habe ihn bei Real Madrid mal kennengelernt, mal so einen Abend. Ein richtig irrer Typ. Dann Guti. Das war ein Mittelfeldspieler von Real Madrid. Nach sehr erfolgreichen paar Jahren bei Real ging der zum AC Mailand. Kam dorthin, im ersten Training Kreuzbandriss. Dann kämpft er sich wieder ran, noch ein Kreuzbandriss. Dann kämpft er sich wieder ran, Milan kommt Champions League gegen Real Madrid, kommt zu Real Madrid und er spielt, macht ein ganz ordentliches Spiel, ich glaube unentschieden gegen das Spiel, ist wurscht. Spiel ist vorbei, die Real Ultras sind noch in der Kurve, Mannschaft sind schon in der Kabine, auf einmal gucke ich, bin schon am Einpacken, guck, Kabinengang, kommt Raul mit Guti aus dem Gang und schiebt den Guti so vor sich her und gibt ihm so einen Stoß und jagt den in die Ultrakurve von Real. Mhm. Den Spieler von Milan, der hatte noch Milan-Trikot an. Und der so ein bisschen schüchtern, wusste nicht, was jetzt kommt, geht da auf die zu und kriegt Ovationen von seinem alten Publikum. Mhm. Und da dachte ich, guck mal, so kann man Club wechseln, so kann man Vereins wechseln. Und dessen Schicksal, seine Verletztengeschichte und das alles, und das haben die gespürt. Mhm. So, und da habe ich sehr einen großen Frieden, auch mit vielem, was Ultra angeht und Fußball angeht. Mhm. Toni Kroos, weil ich da eine eigene Geschichte habe, weil ich den für den größten Langweiler und Alibi-Passspieler gehalten und bezeichnet habe und war froh, dass der endlich von Bayern weggeht, weil das war ja nicht mit zum Angucken. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass ich den einfach nur nicht begriffen hatte und einfach nicht zu blöd war. Das ist ein Fehler, den ich mir beruflich, wie ich sage, nicht verzeihen kann.
Den teilen Sie mit Uli Hoeneß, ist ja auch was Besonderes.
So, habe ich ihm aber auch, habe ich Toni auch immer gesagt, das ist, ich habe mich wenig getäuscht, aber sowas wie an der Stelle, plötzlich habe ich bei Real dieselben Alibi, Anführungszeichen, und dieselben Langweiler-Pässe gesehen, die aber das ganze Spiel immer von die Situation völlig verändern. Mhm. Einmal quer gespielt, aber richtig, an der richtigen Stelle richtig quer gespielt. Und deswegen ist das für mich ein großer.
Ja oder nein mit zur EM?
Ja. Wenn es keine besseren gibt, und zwar sehr viel bessere, dann selbstverständlich. Mhm. Johann Cruyff, weil er für mich von seiner ganzen Art Fußball zu spielen ein Idol war. Und dann sein Landsmann Koprinz, das war der erste Ausländer beim 1. FC Kaiserslautern. Immer die Socken unten, damals gab es noch keine Schiebeinschonerpflicht. Ich habe den vergöttert. Mein Vater hasste den wie viele in Lautern. Die ganze Gemeinde war gespalten. Erstens war der viel zu weltmännisch für den Pfälzerwald und für den FCK, für meine Provinz. Aber ich liebe Provinz und diese besonders, Kaiserslautern. Und der hatte eine Art Fußball zu spielen. War ein bisschen Stimmungsspieler. Manchmal spielte der wirklich nicht so lustig. Aber Freitagabends, wenn Flutlicht, damals war Flutlicht noch was Besonderes. Und Lauter spielte dann in so seidigen Trikots, glänzend.
Bei ihm hing es raus.
Und das hing raus und die Socken waren unten völlig untypisch. Dem habe ich imitiert als C-Jugendspieler. Wir hatten mal ein Finale und ich mache die Socken runter, weil ich genauso sein wollte wie er. Vor Anpfiff kommt der Schiri zu mir und sagt, Socken hoch. Ich sage, Moment, Socken hoch. Und als C-Jugendspieler, weiß nicht, 13, 14, machst du es halt. Ich habe so einen Scheiß gespielt, ich war so schlecht, so schlecht. Aber gut, daran wird es gelegen haben. Gerd Müller, weil über den der Franz Beckenbauer gesagt hat, passt auf Leute, red's nicht immer nur vom Uli und von mir und vom Kalle. Weißt was, ohne den, weißt wo wir wären? Nirgends. Ohne ihn wäre mir nie was gewesen. Mhm. Gerd Müller saß in der Lobby und du kamst da rein. Der fuhr dann so als Repräsentant mit dem FC Bayern. Die haben sich sehr super um ihn gekümmert. Das ist, macht die Größe des FC Bayern aus, nicht die 2045 Meisterschaften, das vor allem.
Auf die Größe von Uli Hoeneß.
So, und die Größe von Uli Hoeneß. Viel wichtiger als alles andere. Und Gerd sitzt da und ich komme rein und wir kannten uns ein bisschen, so bei uns immer wieder, steht er auf und kommt. Und ich sage, Gerd, würdest du bitte sitzen bleiben? Der wusste gar nicht, was ich meine. Wenn mir einer kommt in den Raum neu und er wollte mich begrüßen und ich sage, hallo, stand er auf. Und ich sage, Gerd, ich knie mich zu dir runter, wenn du willst. Das passt, aber nicht, dass du hier aufstehst. Das hat er aber so nicht anders machen wollen und das beschreibt ihn als Mensch und Fußballspieler. So, und Fritz Walter, weil wer bin ich als alter Lauterer Fritz Walter nicht zu nennen? Gab mal irgendein Spiel vor dem Spiel, glaube ich, ja auch moderiert. Ich eben der mit ihm Interview kam ganz selten nur noch ins Stadion. Wollte, dass ich Herz, was weiß ich. Ich komme runter und hat ihn nie persönlich getroffen. Komme runter und dann reden wir noch so ein bisschen und dann ist Schluss mit der Moderation unten. Ich muss wieder hoch und kurz bevor ich mich unter ihm weggehen will, sagt der: Du hast doch mal bei uns gespielt. Ja. Spinde Fritz und gib mir die Hand. Erstens habe ich die Hand, glaube ich, 2 Wochen nicht gewaschen. Und zweitens, Sie können den Grimme-Preis, den Bayerischen Fernsehpreis, gebe ich Ihnen alles wieder dafür, dass Fritz zu mir gesagt hat.
Ich bin der Fritz.
Ich bin der Fritz. Ich habe sein Abschiedsspiel gesehen. Ich kam damals, als wir aus Israel kamen, Kaiserslautern, da hat er gespielt, die gegen Stade Reims, 58, glaube ich. Und da habe ich ihn noch spielen sehen. Von daher, ein ganz großer.
Also die Top 11 mit Neuer, mit Paolo Maldini, Roberto Carlos, Werner Fuchs, Franz Beckenbauer, Guti, Kroos, Fritz Walter, Johann Cruyff, Koprinz und Gerd Müller. Das kann sich sehen lassen. Der Trainer wird nicht Pep Guardiola heißen.
Pep Guardiola, wobei der sich verändert hat zuletzt. Für mich war das irgendwann mal der beste Ausbilder aller Zeiten, aber kein guter Trainer, weil er, ich glaube, Spieler mehr als Funktionsträger gesehen hat, denn als Menschen.
Er wollte größer sein als das Spiel.
Ja. Ich glaube, er hat viel dazugelernt, aber es sind dann doch eher die Otmars und die Jupps, die ich da sehe. Und Carlos Ancelotti.
Herr Reif, zum Ende dieses Phrasenmähers mache ich es noch ganz schnell mit 3 Zukunftsfragen, nur ja oder nein. Bei der nächsten Rechteausschreibung, darf die Sportschau sterben oder muss sie eine heilige Kuh bleiben?
Zeit für heilige Kühe ist vorbei.
Läuft das aktuelle Sportstudio zu spät?
Ja.
Eine Frage von Alexander Wenzel. Vermissen Sie es als Kommentator, ein Topspiel zu begleiten?
Kein bisschen. Es hat sich auserzählt. Alles, was ich jetzt mache, ist der nächste Schritt.
Das erste war keine Ja-Nein-Frage, aber auch ich sollte mich verbessern. Das nehme ich zum nächsten Mal mit. Mhm. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit für diesen Phrasenmäher genommen haben. Und wie immer ist die allerletzte Frage, ob Sie noch eine Botschaft haben nach so einem langen Gespräch, was Ihnen noch wichtig ist, wo Sie sagen, das würde ich den Hörern gerne noch mitgeben.
Ach, es ist doch nur Fußball, habe ich jahrzehntelang behauptet und gelogen. Ohne Fußball wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und fast alles habe ich dem Fußball zu verdanken. Und das ist auch gut so. Und es ist und bleibt allerdings ein Spiel der kleinen Jungs, das von den Großen gespielt wird. Das solltet ihr alle nicht vergessen.
Ich danke Ihnen sehr für einen sehr besonderen Besuch im Phrasenmäher.
Sehr gern.
Herzlichen Dank. Ja, liebe Leute, das war der zweite Teil mit Marcel Reif. Ich möchte mich am Ende erstmal bei euch bedanken. Dafür, dass ihr euch die Zeit für den Phrasenmäher nehmt. Dafür, dass ihr mir so wertvolles Feedback schickt. Und dafür, dass ihr auch reinhört, wenn es wie in Folge 1 mit Marcel mal nicht in erster Linie um Fußball geht. Für mich ist bei jedem Phrasenmäher das Wichtigste, dass ihr die Gäste nach beiden Folgen noch besser versteht als vorher, dass ihr versteht, was sie antreibt, was sie geprägt hat und was sie besonders macht. Und natürlich, verspreche ich euch, spielen die Anekdoten aus der Fußballerzeit hier weiter die große Hauptrolle. Wenn es euch gefällt, dann abonniert den Phrasenmäher am besten direkt in eurer Podcast-App. Lasst uns eine positive Bewertung da. Ich kann euch sagen, das motiviert nicht nur mich, das motiviert die gesamte Mannschaft, für euch noch besser zu werden. Und in dieser Mannschaft spielen Simon Wimmeler, Daniel Sprügel und Robin Richter von Maniac Studios und das gesamte Team von Bild und Sportbild. Ihr seid die beste Mannschaft, die ich kenne. Ich freue mich, wenn wir weitermachen. Dann hören wir uns im Phrasenmäher.